Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. In dieser Episode lassen wir mal wieder ein wenig die Welt untergehen. Wir befassen uns endlich mit der ersten Staffel von The Last of Us, rätseln über einen möglichen X-Files Reboot und reiben uns die Augen, weil Wes Anderson einen Katastrophenfilm gemacht hat. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Oh ja. Yeah. Da war's mal wieder.
Sehr schön. Da war's mal wieder.
Stimmung so, wir sind gesetzt.
Das ist die dritte Episode im Jahre 2023. Wir sind bei so einer kleinen Zahl noch, dass man die kann man an einer Hand abzählen. Und ich befürchte aber, meine Expertise erschöpft sich auch bei drei. Von daher ist vermutlich das letzte Mal, dass ich das dieses Jahr erwähnen werde. Wo sie sich auch fast erschöpft. Deswegen, bevor ich es vergesse, die eine Anmoderation. Hallo, lieber Ronny.
Vielen Dank für diese überaus komplexe, hakenschlagende Anmoderation, lieber Alex.
Ah, siehst du, genau. Ah. Ja, 1, 2, 3 und dann wird's, glaube ich, dünn bei mir. Von daher bin ich froh, dass wir hier den Podcast im Duett bestreiten.
Also es wundert mich jetzt ein bisschen und ich bin erstaunt, dass wir so weit gekommen sind. Weil manchmal nennst du ja auch zum Beispiel unsere Episodenzahlen, wie in diesem Falle Nummer 170 mittlerweile.
Okay, Alex, dann weiche ich jetzt mal ein Geheimnis insgesamt ein. Das steht in den Dokumenten, die wir haben. Mhm. Ich lese das ab.
Ach so, aber schreibst du das nicht manchmal selbst?
Da steht tatsächlich jetzt nicht drin, die dritte in 2023.
Also ab der vierten schreibe ich es dazu.
Ja, danke. Untertitel. Mhm. Ansonsten muss ich ja den Abakus auf den Schreibtisch stellen.
Okay.
Dann wird er so Steinchen klackern und dann kann ich euch vielleicht sagen, wie viel das von 2023 ist.
Na, egal. Wenn du so einen Abakus noch bedienen kannst, da wissen ja wahrscheinlich die meisten Zuhörenden gar nicht, von was du gerade redest.
Das ist richtig, aber
wenn du das bedienen kannst, dann sollte er auch bis 3 oder 4 oder 5 oder 10 Szenen möglich sein. Und der Rest ist ja quasi ein Selbstläufer.
Weißt du, was der Vorteil von dem Abakus ist?
Er läuft ohne Batterien.
Richtig. Und weißt du, was der Vorteil davon ist, wenn das ohne Batterien läuft?
Du kannst ihn nach jedem Weltuntergang weiter nutzen vielleicht.
Das ist absolut korrekt. Und damit sind wir bei den Ruckzuck-Reviews angekommen. Du hast es schon angekündigt.
Das war nicht gescriptet.
The Last of Us. Aber du wusstest genau, wo ich hin will. Vibes ja hier heute.
Mm. Wunderschön.
Spiel das Lagerfeuer ein, Baby.
Ja.
Baby Girl.
Okay. Aber ja, auch das habe ich verstanden.
Okay, nice.
Zitat
nice,
Ende.
Nice. Genau, Last of Us Staffel 1. Gucker werden es wissen.
Fast von hinten aufgerollt jetzt, aber lass uns doch von vorne anfangen.
Genau, wir hatten gesagt, wir hatten gefühlt jede Episode darüber gesprochen, dass es bald kommt und wie gut es ist und der Trailer und der nächste Trailer und der Teaser und die Dreharbeiten wurden begonnen
und um Gottes Willen. Die Dreharbeiten wurden abgeschlossen, oh wei.
Also du kannst eigentlich nur noch mehr fanboyen, wenn James Gunn vielleicht noch eine Episode Regie geführt hätte. Mir gefallen hat das nicht getan, aber war quasi, glaube ich, so close second, oder? Über die meisten berichtete News, die wir hier so hatten.
Das stimmt allerdings, ja. The Last of Us war ein konsistenter Punkt, den wir hier immer wieder durch die Sendung geschleppt haben. Nicht zuletzt auch, weil du und ich ja das Spiel gespielt haben, beziehungsweise du bist ja quasi noch ein Step voraus. Du
hast sogar siehst du, das war nämlich eine Frage, die ich mir
das zweite Spiel gespielt, richtig.
Die ich mir mitgenommen hatte, das hast du quasi nicht.
Ich habe es nicht gespielt und ich bin erstaunlicherweise seit 2 Jahren recht spoilerfrei durch YouTube, durch das Internet und sonst
ernsthaft
was gekommen. Ja, tatsächlich.
Holy moly.
Ich weiß nur auch dadurch, dass es ja zum Beispiel bei IMDb getrackt ist, dass es relativ viele Kontroversen über die Geschichte und die Auserzählung im zweiten Teil gibt.
Du armer kleiner Bub.
Na, was soll ich machen?
Du weißt ja gar nicht, was dich erwartet.
Ich hatte damals keine Next-Gen-Konsole. Dann dachte ich, komm, ich warte auf die 5. Dann fand ich die 5 jetzt nicht so prall und war ja ewig schwierig zu kriegen. Und jetzt, ich hab's mir schon auf die Liste geschrieben. Guck mal, jetzt fängt gerade der Sommer fast an. Das war
ja
jetzt vom Timing finde ich es auch schlimm.
Ich bin viel zu empathisch, verstehst du? Mir bricht gerade ein bisschen dein zukünftiges Herz. wenn du das spielen musst.
Ich komme ja auch ein bisschen, ich habe auch immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil The Last of Us ist so, da habe ich gesagt, boah, das ist eins der besten oder das ist vielleicht das beste Spiel, was ich storymäßig je gespielt habe, auch von der Inszenierung. Mhm. Und dachte, ich spiele es direkt nochmal und das habe ich vor, glaube ich, 5 oder 6 Jahren gedacht. Seitdem habe ich es nie wieder angefasst. Und den zweiten Teil wollte ich mir jetzt einfach noch aufheben. Aber spätestens bevor die zweite Staffel kommt, zieh es mir auf jeden Fall rein.
Gut, sei es drum, da hast du jetzt schon was vorweggenommen. Bestätigt ist eine zweite Staffel, von daher alle, die es noch nicht gesehen haben, können jetzt wegen mir das Segment gerne skippen. Aber wisst, ihr könnt es ruhigen Gewissens schauen, denn zweite Staffel ist bestätigt. Was ja immer ganz nett ist in Zeiten von Netflix, ne?
Und wir versuchen spoilerfrei, hoffe ich doch, glaube ich, Alex, jetzt hier durch unsere Ruckzuck-Review durchzukommen. Wir probieren es auf jeden Fall. Ich glaube, genau so jetzt. Zur Handlung muss man noch groß was sagen. Oder warte, lass mich mal noch weiter vorne anfangen. Also Last of Us, 15.01. kam das auf HBO Max und gleichzeitig hier in Deutschland korrekt. Bei Wow, WoW, wie auch immer, also Sky.
Geil, ja.
9 Folgen, Pedro Pascal, Bella Ramsey in den Hauptrollen. Beide kennt man zum Beispiel aus Game of Thrones. Pedro Pascal, The Mandalorian, Bella Ramsey zum Beispiel letztes Jahr in Catherine gesehen auf Amazon Prime. Und eine Serienadaption von dem Mitproduzenten, Mitschreiberling, was ist er denn eigentlich bei Naughty Dog gewesen? Also Neil Druckmann.
Neil Druckmann, genau. Da gab es ja auch noch eine eigene Kontroverse, weil der Kollege ja in den Credits nicht mitgenannt wurde, der es erdacht hatte. Jetzt zur Serienadaption, aber federführend jetzt hier Neil Druckmann von Naughty Dog und Craig Mazin, der uns ja mit Chernobyl quasi so die absolute Speerspitze der letzten Jahre kredenzt hat, wenn es um Serien geht.
Das war schon also, ein Meilenstein, ja.
Ja, so, von daher war die Erwartungshaltung mittelmäßig hoch von unserer Seite und wir hatten jetzt gesagt, gut, wenn wir es schon gesehen haben beide, lass uns doch bitte dringend mal darüber sprechen, jetzt wo es abgelaufen ist und wir kapern einfach mal die Ruckzuck-Reviews, die wir üblicherweise machen, um uns gar nicht mal mehr so ruckig-zuckig ein bisschen mehr Minuten-Redeanteil freizuschaufeln.
Ja.
Kapern wir jetzt die Ruckzuck-Reviews und reden nur über die erste Staffel The Last of Us und ansonsten
nichts
dann
weiter.
Am Ende vielleicht noch ein bisschen Releases, News und so, Trailer, aber jetzt geht's erstmal um The Last of Us, genau.
Muss man kurz was zur Handlung sagen? Also es geht, es ist ein postapokalyptisches Szenario, in dem Pilzsporen quasi Menschen befallen und dann quasi zu, ich sag mal, zombieartigen Wesen verkommen lassen. Und die restliche Menschheit, die dann 10, 20 Jahre schon auf der Welt überlebt hat, also da startet man quasi so eigentlich in das Hauptspiel, in die Hauptstory. Man sieht, wie sich nach 20 Jahren die Welt so entwickelt hat. Wie haben sich so Grüppchen gebildet? Was gibt es noch an Gesellschaft, die noch existiert? Und das wird ja so ein bisschen beleuchtet. Und das war ja eben das Geile schon am Spiel, wenn ich es mal vorwegnehme. Das war ja so ein Hauptding, dass man eben nicht nur durch Zombie-Horden sich metzelt, sondern dass man auch im Spiel schon sehr, sehr szenisch, sehr filmisch auch gezeigt hat, wie so eine Gesellschaft aussehen kann in seinen verschiedenen Variationen, die dann eben nach 20 Jahren, ich sag mal, Pilz-Zombie-Apokalypse quasi noch existiert.
Ja.
Und die Hauptcharaktere, gespielt von Pedro Pascal und Bella Ramsey, stehen eben im Mittelpunkt. Und Pedro Pascal muss als Joel die Ellie, gespielt von Bella Ramsey, quasi von einem Ort eigentlich nur an den anderen bringen. Und das ist eigentlich so die Hauptstory. Und beide müssen sich dann dementsprechend quasi dadurch durch die Wildnis, durch die Städte und durch die Quarantänezonen kämpfen. So viel zur Story.
So viel zur Story. Ja, wie hat es dir denn so gefallen oder wie möchtest du das Pferd aufzäumen, wenn wir jetzt ja so eine ganze Staffel haben, aber nicht zu sehr in Spoiler-Territorium vordringen wollen?
Also ich habe hier so ein paar Bullet Points, wo ich sage, so Erzählung, Schauspiel, ne, die könnte ich kurz so ein bisschen abreißen und dann hätte ich zum Schluss vielleicht noch so eine kleine Liste, wo ich sage, das waren für mich die stärkeren Folgen und es gab vielleicht eine, die fand ich nicht ganz so gut.
Ja, ich hätte so ein, also fang gerne mal an, weil ich hätte noch so ein generelles Problem, über das ich sprechen muss und würde gerne deinen Input dazu.
Oh, das klingt ja hier interplanetarisch, das klingt ja hier.
Ja, ein bisschen. Es ist was ich so noch nicht hatte in der Vergangenheit, von daher ist es echt spannend, das einmal mit dir aufzuarbeiten, glaube ich.
Okay, dann ich schmeiß einfach mal rein. Also meine Kritik, meine Punkte, die ich mir so notiert habe zu The Last of Us, ich bin erstmal vorweggenommen mit einem sehr positiven Vibe aus dieser Staffel 1 herausgegangen und ich fand schon, dass The Last of Us jetzt als Serie das schafft, was lange offenbar fast unlösbar erschien, also sich an eine vor allem Videospielvorlage zu halten, die aber wirklich gut filmisch zu adaptieren. Und ich habe mich dann auch immer wieder gefragt, warum hat es denn das jetzt besser gemacht als andere Sachen? Ne, mir fällt da immer wieder auch zum Beispiel Assassin's Creed an, dieser Film mit Michael Fassbender da vor ein paar Jahren. Die hier ist mir. Also warum schafft es das? Und das hatte ich, glaube ich, gerade eben schon angerissen. Ich finde, das Spiel war schon sehr gut, weil es sehr filmisch gedacht und sehr filmisch auch inszeniert war.
Ja.
Und man hat jetzt hier bei der Serie eigentlich zu einem gewissen Teil einfach so gefühlt das Gameplay heraus extrahiert und da, wie sie auch teilweise in den Making-ofs sagen, wo es sinnvoll erschien, die Handlung um weitere Punkte erweitert. Ja, zum Beispiel Hashtag Episode 3, da komme ich vielleicht gleich nochmal etwas genauer drauf ein. Oder etwas genauer drauf ein. Und das, finde ich, hat, glaube ich, diese aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gute narrative Adaption ausgemacht. Rein von der Erzählung her.
Okay.
Gehst du da mit oder bist du da jetzt schon am Struggeln?
Nee, ich gehe da mit und bin gleichzeitig trotzdem am Struggeln. Ich versuche das, ich weiß nicht, ob ich das artikuliert kriege. Ich versuche dir immer, weil du hast ganz, ganz viele Sachen gesagt, die mich halt so hart triggern und die da irgendwie eine Rolle mitspielen. Mhm. Und Love-Hate-Relationship so für mich ein bisschen mit der Staffel. Ich glaube, es gab noch kaum oder selten, vielleicht noch nie eine Videospieladaption, die näher an der Vorlage war als Last of Us.
Mhm, ja.
Was so kreative Freiheiten betrifft oder wie man sich wirklich an den Content, am Content orientiert.
Mhm.
Und das ist eine große Stärke, wie du ja gesagt hast, weil das Spiel schon verdammt gut war, aber auch aus meiner Sicht die größte Schwäche, weil ich habe für mich es nicht so richtig auseinanderdividiert bekommen in meinem Kopf. Das konnte nicht frei stehen als Serie, als das, was es ist. Ich habe die ganze Zeit so diese Bullet Points des Spiels schon im Kopf gehabt, durchgegangen, weil mich das so super geprägt hat. Hab's immer wieder auch irgendwie verglichen und bewertet.
Mhm.
Und das hat mich super gestört und rausgebracht. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ich bin gespannt, wann das passiert. Ich bin gespannt, wie sie das lösen. Und dann kommt's oder es kommt nicht. Oder das war super anstrengend. Ich habe das als sehr anstrengend empfunden und es tut der Serie, glaube ich, auch so ein bisschen Unrecht. Ich glaube, wenn du vielleicht sogar sagst, du hast das Spiel nicht gespielt, fährst du besser, wenn du dir die Serie anguckst.
Mhm.
Und das ist so ein Pro und Contra. Das Spiel hat es unheimlich gut gemacht, schon.
Mhm.
Da gibt's quasi fast eigentlich nichts mehr dran zu verbessern. Aber, und das ist interessant, weil du es gesagt hast, ich fand, das Spiel ist, du bist der Protagonist, Joel, hast Ellie als künstliche Intelligenz-NPC mit bei dir im Schlepptau und erfährst die Handlung aus deren Sicht. Aber du bist in den Schuhen von Joel. Und ich finde, diesen Schritt macht die Serie weg. Ja, die sind zwar im Fokus, aber dadurch, dass sie sich auf diese ganzen Nebenhandlungen fokussieren oder die Leute, die sie auf ihrer Reise treffen, sage ich mal, ja, die kriegen ein wesentlich größeres Spotlight in der Serie als im Spiel. Und das zieht's für mich total raus. Und was da für mich kollidiert ist, dass es zeigt, was für Stärken, um eine Geschichte zu erzählen, das Medium Computerspiel mitbringt und was für Stärken es mitbringt, ist quasi aus dieser anderen Brille zu beleuchten, die eine Serie mitbringen kann. Und nichts davon ist besser. Es ist irgendwie einfach nur anders. Weißt du, was ich meine? Und dieses Problem hatte ich halt noch nie, weil eben noch nie so eine Adaption so treu war. Oh, ich tue mich da so unglaublich schwer gerade. Also, ich weiß nicht, ob ich das sinnvoll gerade rübergebracht habe, weil ich immer noch nicht es genau schaffe, meine Stichpunkte da so in einen kohärenten Faden zu bringen.
Ich glaube, du musst es also jetzt speziell für mich gar nicht weiter ausführen, denn ich glaube, ich kann ziemlich genau nachvollziehen, was du halt sagst. Und ich finde, da gehe ich mit. Und ich glaube, bei mir war es der Vorteil, ich hatte überlegt, spiele ich das Spiel nochmal. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt richtig viele Jahre her, dass ich das gespielt habe. Und ich konnte mich tatsächlich an einige Sachen nicht mehr erinnern. Und ich habe nach jeder Folge, habe ich auf YouTube immer diese Vergleichsvideos mir angeguckt, wo sie gegenübergestellt haben, wie haben sie es jetzt in der Serie gelöst, wie sah es im Videospiel aus. Und dachte immer so ganz oft, ah, stimmt, das war ja auch noch so im Spiel. Und das hat dann so funktioniert. In den Charakter gab es ja schon. Und wurde dann so halb nochmal überrascht. Ich kann aber absolut nachvollziehen, dass du im Videospiel natürlich quasi du derjenige bist, der das quasi durch die Aktion so ein bisschen gefühlt führt und erlebt und dann aufdeckt. Und hier jetzt im Medium Film, sage ich jetzt mal, hast du ja schon gesagt, ist es natürlich, müssen jetzt andere Hilfsmittel zur Rate gezogen werden, um so eine Beziehung gegenüber anderen Charakteren auch reflektieren, damit du die weiterbringen kannst, muss es anders aufgezogen werden.
Und das ich hatte halt das Gefühl, ja, genau. Und aber dadurch hat sich komplett der Fokus geschiftet, weil der Fokus des Spiels war für mich gefühlt, dich in die Schuhe wortwörtlich von Joel hereinzuversetzen und vielleicht dann auch das große Finale ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Ja. Wo ja quasi das Medium dann mit dir spielt, aber auf der anderen Seite macht das Finale von The Last of Us, das Spiel, genau diesen Schritt Richtung Film, in dem es dir quasi nicht mehr die Wahl gibt, wie du die Situation löst, sondern du musst das machen, was am Ende passiert. Ansonsten geht es nicht weiter, ansonsten gibt es keine Credits, weil da überschreibt dann wieder die Narrative, die Writer erzählen wollten im Spiel, deine Interaktionsmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite hast du auf der Filmseite, dadurch, dass sie so viel mehr Background gegeben haben und teilweise ganze Episoden quasi diesen Nebenfiguren widmen, um quasi die Welt dir ein bisschen besser darzulegen, hat mich ein bisschen rausgezogen. Effektiv gibt's was, dreieinhalb Folgen mit Ellie und Joel, wo die wirklich im Fokus sind und der ganze Rest ist irgendwie andere Leute. Das ist jetzt gar nicht schlimm, weil das ist unglaublich gut gemacht. Mhm. Aber ich hatte nicht so die Vibes, ich konnte nicht so gut nachvollziehen, wie schnell, wie ob das Verhältnis zwischen den beiden inniger wird, warum es inniger wird, wie viel Zeit im Zweifel vergangen ist und so weiter. Der Teil hat im Spiel besser funktioniert, aber das ist, wie gesagt, was ich meine, ne? Das ist halt diese Problematik der Gegenüberstellung hatte ich bisher nicht, weil selbst wenn es mal eine Adaption gab, egal ob jetzt Serien- oder Filmform, war die immer so weit weg, dass man die als was komplett, eine komplett eigene Entität betrachten konnte und bewerten konnte. Und deswegen finde ich das hier gerade unheimlich spannend und das wird noch viel schlimmer mit der zweiten Staffel und wie viele auch immer sie dann daraus machen, weil das zweite Spiel ja wesentlich umfangreicher ist.
Was es dahingehend bei mir, glaube ich, ein Stück weit auch noch aufgewogen hat, und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, ist eben dieses Schauspiel bzw. die Besetzung. Ich hatte erst leichte Skepsis, so Pedro Pascal, Bella Ramsey. Ich meine, Pedro Pascal, muss man einfach mal so sagen, hat schon sowas leicht Südländisches. Da dachte ich, ja, ob das so funktioniert. Und Bella Ramsey natürlich noch relativ jung, aber das, was man bis jetzt gesehen hat, ich habe es gerade erwähnt, zum Beispiel Catherine letztes Jahr, hat mir richtig gut gefallen, wie so super natürlich sie auch da in diesem Film gespielt hat. Und selbst Catherine fand ich richtig bocksolide, knapp an meinen Top 10 vorbei. Also wäre jetzt nicht unbedingt drin gelandet, aber war schon sehr hoch bei mir in der Rangliste. Aber ich finde, beide gleiten unglaublich gut in ihre Rollen. Und es gibt ja unglaublich viele YouTube-Videos so von Backstage-Material, wo du einfach siehst, wie innig das ist. Und diese Chemie zwischen beiden kommt für mich wesentlich besser zur Geltung als noch im Spiel. Ich meine, klar, im Spiel, da erlebst du das, aber da hast du natürlich in den Emotionen vielleicht auch ein bisschen grafikbedingt oder technologisch bedingt jetzt nicht so immer absolut den Zugang. Das geht natürlich mit menschlichen, echten Schauspielern wesentlich besser. Und dieses Schauspiel und diese kleinen Nuancen, die sie da runterrocken, das hat es, glaube ich, bei mir ein bisschen aufgewogen, dass, wie du gerade gesagt hast, dass man jetzt nicht permanent 9 Folgen komplett nur ihre Beziehung halt da
Ja und erzählt. Nein, ich fand halt, ja, weiß ich gar nicht, ob ich da das so unterschreiben würde, dass das besser rauskommt, weil ich finde, gerade da hat ja The Last of Us das Spiel quasi so einen absoluten Schritt nach vorne gemacht, meilensteinmäßig, wie man Emotionen einfängt, wie die Motion Performance eingefangen wird. Die Performance aus der, ich sag mal, ersten Folge oder der Eröffnung des Spiels, die ist, ich würde so vielleicht sogar sagen, besser im Spiel als das, was in der Serie präsentiert wird, was Meckern auf hohem Niveau ist.
Ja, da würde ich ein Stück weit mitgehen. Ja.
Absolut furchtbar übrigens. Rotz und Wasser geheult in der ersten Folge, aber das ist, okay. Um spoilerfrei zu bleiben, ganz, ganz schlimm. Krieg keine Kinder. Und ja, aber wie gesagt, also alles, was ich jetzt hier gerade sage, ne, das ist halt Meckern auf hohem Niveau, das ist, und das ist ein Problem, das ich habe, weil ich habe es irgendwie dreimal durchgespielt, dummerweise, mein Fehler.
Dass also du alles platinieren so musst.
Beat für Binär ist unmöglich. Platin von Last of Us ist unmöglich. Das ist eines der schlechtesten Platin-Sets of all time, aber das ist vielleicht ein anderer Podcast. Anyway, so, ich höre trotzdem raus, dass es dir sehr, sehr gut gefallen hat. Was ich noch übrigens spannend fand, da war ich mir nämlich gar nicht so sicher, ist, inwieweit sie den Original-Soundtrack einbinden.
Das fand ich auch interessant und das sind so meine beiden größeren Punkte, bevor ich so, ja. in so ein kleines Folgen-Rating reingehen würde. Also den Soundtrack, da habe ich mir relativ wenig aufgeschrieben. Der ist halt wie schon im Spiel einfach mega. Federführend natürlich hier, und da butchere ich auch immer den Namen, der Gustavo Santaolalla.
Hervorragend,
ne? Mein
wie ein Native war,
wie ein Native, ja, Dankeschön, ja. Genau. Also finde ich bocksolide und wahrscheinlich sprießen die Fingerstyle-Picking-Guitar-Tutorial-Videos bei YouTube gerade aus allen Poren. Das gibt, glaube ich, da gerade nochmal einen richtig fetten Aufwind. Und die
ich erinnere mich nur, ich habe da auch genau so ein Making-of gesehen, ne, wo es darum ging, dass er keine Noten lesen kann, das alles quasi nur aus dem Gefühl macht. Crazy.
By heart nennt man das.
Ja, das ist unglaublich.
Und die visuelle Umsetzung, da war ich halt super gebockt drauf. Da gab es ja so ein paar Teaser-Fotos. Und ich hatte es, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge angerissen. Es gab mal so einen Film 2016, der hieß The Girl with All the Gifts. Das war quasi auch so eine so ein Zombie-Thriller, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen. Das war so einer der ersten Filme nach The Last of Us, wo ich dachte, so würde ich mir, glaube ich, eine Filmadaption von The Last of Us vorstellen. Und ich finde, die Serie liefert echt, also in meinen Augen, zu 100% ab. Man orientiert sich extrem nah am Artdesign des Spiels, teilweise 1:1 nachgedrehte Cutscenes. Ich sag nur Hashtag Giraffen und fand ich mega.
Ja, also einige Set-Designs, ne, wo sie da durch so bewachsene Interieurs laufen, wo ich mir denke, ich weiß genau, wie quasi Set-Bildner das machen, aber in dem Scope unglaublich. Also wo es nicht einfach nur eine CGI-Set-Extension ist, sondern halt wirklich ein echtes gebautes Set, so ne, mit echten Props, die sie da reingesetzt haben. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich muss sagen, weil ich es gerade erwähnt habe, so die ein oder andere Set-Extension, die war hier und da, wo ich mir denke, warum sieht die Bluescreen, Greenscreen-mäßig ein bisschen, kleines bisschen shaky aus, was ich euch ankreiden muss, weil zum Großteil der ganze Rest extrem hochwertig gemacht ist. Ja. Wirklich, wirklich krass aussieht. Ich weiß aber jetzt auch natürlich nicht, wie viel Budget da jetzt wirklich reingeflossen ist, vergleichsweise. Ne?
Da hatte ich auch Angst, dass das Budget vielleicht nicht reicht, um wirklich quasi dem Anspruch des Spiels gerecht zu werden. Aber ich fand, wenn man drauf achtet, in ein, zwei Stellen, ja, da kann man jetzt meckern, aber gerade auch, wo sie da durch Boston laufen, wo dieser Highway da überwachsen ist und das ist an Originalschauplätzen entstanden, aber mit massivem Eingriff noch nachher in der Postproduktion. Yes. Das fand ich schon extrem faszinierend. Ja. Also. Ja. Das hat mich auf jeden Fall mehr als zufrieden gestimmt.
So, dann erzähl doch mal was von deinen Episoden-Ratings und dann lass uns das doch mal abgleichen mit dem homophoben Internet.
das ist ja hier schon Spoiler-Territory quasi auf einer Meta-Ebene.
Ey, ganz im Ernst, ich hatte da nur Kopfschütteln übrig, als ich das Gleiche tat wie du wahrscheinlich.
Ja, dann starte ich, glaube ich, direkt in dein Stichwort und fange mal mit den stärkeren Folgen an, die ich wirklich halt sehr gut fand. Und das ist tatsächlich Episode 3, in der Nick Offerman mitspielt. Ja. Regie hat da Peter Hoare geführt, oder Hoare. Der hat relativ viel TV gemacht, also so alle möglichen aktuellen TV-Serien der letzten Jahren hat er mal irgendwelche Episoden mitgeführt.
Gefühl eine Episode für überall, ja, genau. Ja.
Und das ist wahrscheinlich genau das, was du gerade meintest. Da ist normalerweise, das sind normalerweise die Folgen von The Last of Us, sind bei einem, die mir mit so über einem, oder mit einem Rating von über 9 letzten Endes gelandet, 9.0, 9.3, 9.4. Und die Folge direkt nach dem Release relativ stark, jetzt nicht abgestürzt, aber halt schon unter dem Score von den anderen Folgen mit einer 8.0. Und da war ja auch schon, da waren viele, die haben gesagt, ja, der ist mir zu wenig Fokus auf die Hauptcharaktere. Aber durch den Inhalt der Folge musste man einfach nahe gehen und wenn man dann wirklich mal ein bisschen tiefer gegraben hat, dass da einfach so ein homophobes Review-Bombing stattgefunden hat und das ist der Fakt. Wird dieser Folge leider überhaupt gar nicht gerecht, ja.
Genau, weil es ist für mich vielleicht sogar die stärkste, also es hat mich so krass mitgenommen, ist so gut gemacht, dieses persönliche Schicksal, diese persönlichen Schicksale, aber was es eben auch für Kontext gibt über die Welt, über die. Ja, also du nimmst da extrem viel mit, was so Worldbuilding betrifft, finde ich. Also es hat sehr wohl einen extremen Mehrwert und es hat absolut seinen Platz da auch verdient und kann ich nicht nachvollziehen. Und Nick Offerman, meine Güte.
Genau, das finde ich auch. Es ist sehr weit weg vom Spiel. Also es ist eine sehr, sehr deutliche Erweiterung. Glaube ich, der größte Eingriff in die Präsentation, in die Story des Spiels ursprünglich. Aber ich finde es auch unglaublich tiefgründig und detailliert und gibt dir nochmal so viel mehr Backstory und Eindrücke von eben dieser Welt. Und ja, wenn jetzt mich einer festnageln müsste, gibt es einen Kritikpunkt, würde ich sagen, ja, natürlich hat die Haupthandlung an sich jetzt ganz streng genommen jetzt keinen riesigen Benefit. Ne? Aber dieses Worldbuilding da reinzukommen, das ist halt schon profitiert massivst davon.
Und ja, finde ich auch.
Der einzigste Kritikpunkt ist für mich so, am Ende dieser Folge gibt es noch so eine Art Abschiedsbrief von einem Charakter. Da dachte ich so, ja, das ist jetzt ein bisschen Holzhammer-mäßig. Das hätte man vielleicht irgendwie galanter noch irgendwie abfrühstücken können. Aber da bewege ich mich ebenso wie du auf einem hohen Level des Meckerns. Soll ich noch eine Folge in den Ring schmeißen?
Mach mal.
Episode 5, und zwar mit dem bekannten Brüderpaar aus dem Spiel. Regie geführt von Jeremy Webb, ebenso schon viel im TV-Business gemacht. Eigentlich genau wie im Spiel, extrem geile Atmosphäre von diesem Setting, wo sie da auf ein Brüderpaar stoßen, das quasi ähnliche Probleme hat, beziehungsweise auch vor allerlei Herausforderungen auf der Flucht ist. Ich fand es stark gespielt. Du hast in der Folge auch nochmal viel infizierte Action. Der erste Bloater ist mal, den man schon im Trailer sehen konnte, jetzt auch in der Aktion zu sehen.
Das war eine dicke Szene da zum Finale, ne?
Also das war eine dicke Szene. Brachial, ja. Und der Abschluss vor allem der Folge quasi jetzt mit menschlichen Schauspielern, auch gerade bei Bella Ramsey, wie sie das gespielt und inszeniert und geschnitten haben, fand ich richtig, richtig stark.
Ja, d'accord. Ist witzig, weil die auch das, finde ich, ist so ähnliche Kerbe wie Episode 3, nämlich wieder eine, wie gesagt, so ein Nebenkriegsschauplatz, ne? Bringt die Handlung jetzt auch nur so semi voran. Krasser Fokus halt auf dieses Brüderpaar, das du angesprochen hast. Weg den Fokus von Ellie und Joel.
Ja. Ähnlich fand ich es auch mit Episode 8, und da mache ich jetzt nochmal einen Sprung. Da kam ein Charakter namens David mit in die Handlung rein. Und auch hier hat man seinen Charakter und seine, wie soll ich sagen, seine Crew, die er da noch hat, seine Gang, also seine Geschichte, alles, was diesen Charakter eigentlich prägt, nochmal deutlich aufgeblasen, nochmal deutlich mehr Einsicht mitgegeben, wie er funktioniert, warum er so funktioniert, wie er eben halt ist. Und fand ich auch eine richtig gelungene, starke Adaption. Fand's auch super weird, dann diese Schlussszene mit ihm zu sehen, wo ich dachte so, oh, jetzt kann ich mich also gerade auch 100% an das Spiel erinnern. Auch da hat man sich ja extrem stark bedient.
Extrem, ja.
Aber geile Porträtierung auch da nochmal des gesellschaftlichen Verfalls, fand ich auch richtig stark.
Sehr, sehr schön.
Ah ja, okay.
Komplett d'accord.
Eins schmeiß noch sonst in die Runde.
Okay, dann schmeiß mal.
Und zwar halt die letzte Episode, Episode 9, weil ich hatte es gerade schon angerissen. Ich dachte die ganze Zeit so, kommen irgendwann die Giraffen noch? Und ja, in der letzten Folge kommen sie noch. Und das war für mich schon einer der geilsten Momente im Spiel. Der hat sich so bei mir eingebrannt und hier 1:1 adaptiert, beziehungsweise nachgedreht, muss man eigentlich sagen. Und natürlich Richtung Finale fand ich es geil eingefangen, diesen Wandel von Joel wirklich zum Anti-Helden. Da hätte ich aber die Sequenz, hätte ich glaube ich gerne ein bisschen, auch mit dieser Musik, wie sie es gemacht haben, ein bisschen länger, ein bisschen, weiß nicht, epischer ist vielleicht das falsche Wort, aber das hätte ich einfach noch ein bisschen.
Ich fand, das war angemessen ausreichend, um dir quasi den Punkt rüberzubringen, den sie rüberbringen wollen, glaube ich, den sie auch versuchen im Spiel dann irgendwann final rüberzubringen.
Ja.
Ich fand, es hat gereicht, weil es war.
War schon dick, muss man sagen.
Ja, ja.
Der einzige Kritikpunkt ist da diese, ich nenne es mal, diese Spaziergang-Ästhetik von Joel bei seinem finalen
Gottmodus an.
Gottmodus, das fand ich ein bisschen schwierig. Da hätte ich mir noch ein bisschen Dramedy irgendwie, also Dramatik.
Weil sie ja erklären uns ja, wie schwierig es ist und man muss aufpassen und oh, da sind menschliche Looter und
kapau.
Genau, so. Was ich noch dich fragen wollte, wenn wir jetzt gerade bei den Episoden sind, hast du den Left Behind Add-on gespielt damals?
Ja, ich habe ja beim ersten Spiel schon so lange auf mir sitzen lassen, dass ich damals die Version gekauft habe, wo der quasi schon mit dabei war.
Okay, denn
PS3 damals noch.
Was ich fand signifikant, das, was sie quasi erweitert haben an Handlungen, haben sie in der Left Behind Episode, ich sag mal, die finale Auflösung einfach offen gelassen. Ich hatte gedacht, na, vielleicht schieben sie die in einer späteren Episode ein. Vielleicht ist es ja sogar irgendwie verwoben noch in eine mögliche zweite Staffel, dass sie uns das nochmal zeigen vielleicht, um so einen Punkt drüber zu bringen. Wir können uns vorstellen, was passiert ist, aber wie es dann halt wirklich passiert ist, das wird weiß, worauf ich hinaus will, das zeigen sie im Left Behind Add-on im Spiel und lassen ihn aber hier gezielt weg. Fand ich interessante Entscheidung.
Ich muss sagen, für mich eine der schwächeren Folgen tatsächlich. Das Web hat auch diese Folge abgestraft mit einer 7,4 bei IMDb. Auch hier ist natürlich der Verdacht nahe, dass es wieder um homophobes Review-Bombing handelt. Weil ich fand die Folge einfach von der Inszenierung, fand ich sie ein bisschen zäh. Also sie zieht sich lang.
Ja, ihre Längen auch, genau, ja.
Wenig Stoff, der letzten Endes erzählt wird. Und auch das Pacing und Editing da auch, wo es dann um einen Infizierten ging, das fand ich so ein bisschen wackelig, ein bisschen komisch.
Und deshalb glaube ich, hätte das bis zum Ende zu zeigen, so wie es das Spiel tut,
wäre der Payoff
Folge
größer
gut getan.
Gewesen,
ja, glaube ich schon.
Das glaube ich auch, ja. Und damit wäre ich jetzt auch bei meinem Episoden-Rating durch, Alex. Ich hätte jetzt noch so
Hast du auch ein Gesamtrating für uns?
Ja, ich hätte jetzt noch mein Fazit. Ich will dir ja quasi hier nicht die Zeit wegreden, aber ich finde, um es bei mir schnell abzuschließen, also Last of Us ist mit Abstand eine, wenn nicht sogar die beste Videospieladaption, wenn man jetzt mal von einer Realfilmadaption ausgeht. Überhaupt ist es unglaublich nah am Spiel und die Serie kann sich natürlich vom Spiel sehr gut an der Dramaturgie bedienen und das Kreativteam, wie erwähnt, um Schöpfer Neil Druckmann und jetzt Produzent Greg Mazin, konnten den narrativen Stoff jetzt hier um gute Sachen erweitern und in Zusammenspiel mit dem unglaublich guten gut harmonierenden Cast, dem dicken Look, der Ausstattung und dem gewohnt starken Soundtrack schiebt sich The Last of Us mit in die Spitze bei mir der besten Serien und nur Kleinigkeiten führen eigentlich zu einem kleinen Punktabzug und deswegen landet The Last of Us bei mir ähnlich damals wie bei Arcane, wo ich sage, da ist noch ein kleines bisschen, kleiner Spalt Luft ist da noch, gebe ich gut und gerne 4,5 Sterne von 5. Last of Us Staffel 1. Und ähnlich sieht es, glaube ich, auch das Web. Also Rotten Tomatoes 96 bei den Kritikern, 89 bei den Zuschauern und bei IMDb wahrscheinlich wegen diesem Review-Bombing auf unter 9 gerutscht, 8,9. Aber er hat mega Bock gemacht. Bin mega gespannt, wie sie es halt weitertreiben, weil auch du ja jetzt nochmal gesagt hast, dass der zweite Teil nochmal wesentlich komplexer und auch sehr kontrovers diskutiert wird. Alex schüttelt den Kopf.
Ja.
Ich soll das weitergehen.
Ich schließe mich mit meinem Fazit da eigentlich an. Ich habe jetzt so ein bisschen erklärt, dass das Medium Spiele bringt gewisse Vorzüge, die vielleicht nicht so rübergebracht werden können im Serienformat. Dafür bringt das Serienformat eigene Vorzüge, die Spiele wiederum nicht bieten können. Und die werden hier maximal ausgespielt, diese Stärken. Die wurden also erkannt. Hm. Und man hat die sich zunutze gemacht. Für mich ging dann ein bisschen was abhanden, was das Spiel für mich auch ausgemacht hat. Dafür hat es aber hier, wie du schon gesagt hast, auch durch die Sequenzen, wo erweitert wurde, hat es einen Mehrwert geliefert. Dass ich das hier in meinem Kopf vielleicht nicht so komplett ausdividiert bekomme, das ist mein ganz persönliches Problem. Das habe ich jetzt auch lang und breit beleuchtet. Das mag anderen vielleicht nicht so gehen. Und was bleibt ist, wie du gesagt hast, tolle persönliche Schicksale, die porträtiert werden, die wesentlich mehr Spotlight bekommen vielleicht noch als im Spiel. Eine tolle Kern-Rote-Faden-Rahmenhandlung mit einem unglaublich sympathischen Cast, mit einem sehr, 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 sehr hohen Produktionsniveau. Insgesamt einfach unheimlich rund die ganze Geschichte. Die große, hohe Erwartungshaltung, die wir hatten, bin ich der Meinung, ist die Serie mehr als gerecht geworden. Ich freue mich genau wie du auf eine zweite Staffel und sage auch 4,5. Warum nicht?
Nice, Alex, nice. Shake hands.
Yes.
Auch da sind wir uns doch stark einig und ich würde dann sagen, ja, lass uns damit doch abschließen. Ich bin verwundert, dass wir so gut durchgekommen sind. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, sollten wir trotzdem mal jetzt schon mal in die nächste Rubrik
ganz
schielen
locker
und drüber schlittern.
Du hast ein paar Releases mitgebracht, aber die Liste ist doch überschaubar, hör mal.
Und damit hat es der Alex schon gesagt, Releases. Wir gucken mal noch, was neben The Last of Us, wenn ihr da wieder runtergekommen seid, wenn ihr es denn jetzt mal nachgeholt habt oder da draußen schon gesehen habt, was es noch so gibt. Da habe ich diese Woche noch eine ganz kleine Liste zusammengestellt. Und zwar ab dem 6.4. kommen so ein paar Sachen raus. Und zwar wirft sich Russell Crowe ab dem 6.4. in die Priester Kutte und spielt den Exorzisten in The Pope's Exorcist, wenn ich das so sagen darf. Ich bin absolut verwirrt, warum dieser Film noch weder einen deutschen Titel oder zumindest einen deutschen Untertitel bekommen hat.
Da hast du eigentlich recht, ne?
Das muss mir mal jemand erklären. Aber ja, Russell Crowe auf seiner schön lackierten Vespa flitzt da durch Italien und will da irgendwo die böse Dämonen austreiben.
Zum Thema deutsche Untertitel.
Überleitung zum nächsten.
Ja, bitte.
Wir kommen zu R.
Bring it.
Der große Wurf. Ein Film von und mit Ben Affleck.
Genau. So wie in Air Jordan, ne? So in die Schuhe.
Richtig. Da geht's schon um Michael B. Jordan, aber man nimmt ihn nur als Kicker. Um eine Geschichte über seine Schuhe zu erzählen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Trotzdem sah es ganz geil aus und es ist nur knapp dem Rotstift, glaube ich, zum Opfer gefallen. Sonst hätte ich den Trailer eigentlich fast gerne in der letzten Folge genau besprochen. Mhm. Und der Vollständigkeit halber, bevor uns das Web lyncht, bitte wenn dann Michael Jeffrey Jordan oder nur Michael Jordan, nicht Michael B. Jordan, das ist jemand anders.
Wo habe ich das denn gehabt?
Weiß ich nicht.
Ja, ist auch völlig egal. Gut,
dann ist ein anderer bekannter Schauspieler und jetzt auch Regisseur von Creed 3.
Ah ja, stimmt, okay. Ja, dann habe ich das gerade irgendwie durcheinander gebracht.
Die heißen ja auch irgendwie gleich fast, ne?
Ja, also bitte, selber schuld.
Ja.
Den Namen, den man vielleicht nicht so schnell verwechselt, ist Olaf Jagger. Habe ich immer reingeworfen, wer auf deutsche Filme steht. Olaf Schubert, jetzt auch nochmal, war er schon mal, ich weiß nicht, auf jeden Fall jetzt im Kino mit einem Film, wo
da
er
war
sich,
einer der sieben Zwerge, glaube ich.
Ja, okay, ja, dann mache doch zumindest schon mal im Kino einen Film, wo er nicht autobiografisch darstellt, dass er wahrscheinlich ein Sohn von Mick Jagger ist. Harmloser Trailer, deutscher Film, Olaf Schubert. Ja. Guckt euch den Trailer an.
Der Verdacht
an.
Lag aber auch nah, wenn man ihn sich mal angeguckt hat. Nicht.
Next. Und damit kommen wir zum nächsten, fand ich sehr interessant. Und zwar Beef startet auch ab dem 6.4. nicht im Kino, sondern auf Netflix eine neue Serie.
Ist eine Serie, ja, nicht im Kino. Ja.
Richtig, genau. Mit Steven Yeun, Ali Wong und Joseph Lee zum Beispiel in den Hauptrollen.
Fandest du interessant? Ich konnte mit dem Trailer echt nichts anfangen, weil ich nicht verstanden habe, was die Serie ist.
Wie die Serie funktioniert. Ich hätte gedacht, ja, das ist ein Film nach 90 Minuten, okay, dann bist du zufrieden. Wie die Serie, also wie das als Serie funktioniert, das Projekt, bin ich gespannt.
Es ist, ich weiß halt auch nicht, soll es witzig sein? Soll es dark sein? Ja, weil wenn die, also wenn der Trailer dark geht, ist der ja sowas von rabenschwarz, dass ich mir denke, wow, da ist aber jetzt für mich wenig zum Lachen übrig gerade.
Das ist gut möglich, deshalb.
Weil, das war mir zu viel, um ehrlich zu sein.
So ein Genre-Bender, wie wir hier öfter schon mal hatten, oder ich weiß es nicht. Also für mich sah es genau aus diesem Grund interessant aus, vielleicht riskiere ich mal einen Blick.
Ich nichts dagegen.
Wo wir vielleicht eher dabei sind, und damit kommen wir zu den Neuigkeiten, ist eine Meldung vom Schöpfer höchstpersönlich, das ist, also vom Film,
vom Filmschöpfer.
Vom Filmschöpfer. Dass es eine Scott Pilgrim Anime-Adaption auf Netflix geben wird.
Das ist korrekt.
So, bist du da schon blind dabei oder müsstest du
da bin ich sowas nachdenken? Von blind dabei. Da hätte ich so oder so nicht nachdenken müssen. Aber die extra Sahne und die Kirsche und die Streusel obendrauf ist ja nicht nur, dass es eine Scott Pilgrim Adaption als Anime geben wird, sondern dass sie auch das gesamte Originalcast aus dem Film von 2010, den wir auch in der Review schon hatten, rangezerrt haben dafür. Und das ist wirklich alle dabei. Und mittlerweile muss man ja sagen, das mag 2010 vielleicht noch nicht ganz so schlimm gewesen sein. Aber die Leute sind ja quasi alle so ultimativ steil gegangen danach.
Also es wurde nicht schlechter mit den Karrieren.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja nicht mehr feierlich. Und dass die halt alle sagen, klar komme ich dafür nochmal zurück, jetzt irgendwie 13 Jahre später, das ist schon relativ geil. Aber da muss wahrscheinlich tatsächlich dann halt auch ein Edgar Wright daherkommen und sagen, macht mal, bitte. Weil auch seine Karriere, puh.
Edgar Wright, genau, der hat es über Twitter veröffentlicht, beziehungsweise jetzt angekündigt, gab auf Netflix dann auch nochmal eine Casting-Information, dass halt alle dabei sind. Und ich
sag für wichtig mal, noch vielleicht auch,
genau, Brian. Also wir haben den Film ja gut gefeiert damals.
Richtig, so. Brian Lee O'Malley, der Zeichner und Autor von den Comics, die ja die Grundlage bieten, ist hier auch als ausführender Produzent mit dabei, genau wie Wright. Spannend für mich wird wie gesagt, der visuelle Style. Wir hatten off-camera quasi schon darüber gesprochen. Es gab eine Videospieladaption, wo das ganz gut eingefangen wurde.
Ungefähr gleiche Zeit damals.
Das war so ein bisschen so ein 16-Bit-Style, fängt aber ganz geil die Ästhetik der Comics ein und ich bin gespannt, wie sie sich beim Anime dann orientieren. Leider noch kein Release-Datum. Der Teaser ist auch nur Cast, noch keine Bilder oder irgendein Animationstease. Ich bin mir sicher, wir reden da nochmal drüber. Dadurch, dass es kein Release-Datum gibt, könnte ich mir vorstellen, dauert noch.
Ist es denn eigentlich ein Reboot oder ein Sequel? Weißt du das?
Das ist eine exzellente Frage.
Ja, das ist nämlich so die größte Frage, die bei mir noch quasi über meinem Kopf direkt umherschwirrte.
Ja, wir finden es raus gemeinsam, hier bei Insert.
Das
du und ich, Ronny, und die Zuhörer.
Apropos Reboot, und damit habe ich mir meine Überleitung selbst gebaut.
Ja.
Kann sich noch jemand, ja sicherlich, aber hätte jemand damit gerechnet,
damit,
dass die X-Files, Akte X, Mulder und Scully, dass man die jemals rebootet hätte? Oder rebooten wollen würde?
Also, wenn du das so sagst, hätte ich eher gedacht, dass, also, wenn jemand nochmal mit X-Files kommt, hätte ich gesagt, wir versuchen nochmal einen Film oder wir versuchen nochmal anzuknüpfen.
Mhm.
Also Originalcast, ne, um David Duchovny.
Gillian Anderson.
Gillian Anderson, aber dass ich es jetzt rebooten, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, haben aber den Ryan Coogler dafür gewinnen können, also Regisseur von Black Panther 1 und 2. Und
der ist offiziell noch nicht
Creed
bestätigt.
1 und 2, der ist offiziell noch nicht bestätigt. Das ist auch offiziell nicht bestätigt, was für eine Form von Reboot es ist. Soft Reboot, gleiches Universum, neues Cast. Ist es ein harter Reboot? Tauchen vielleicht die beiden Mulder und Scully irgendwie auf? Nichts ist bekannt letzten Endes. Aber ich würde sagen,
Spannung.
Wenn du so eine Serie machen willst zu so einem Thema, musst du es eher X-Files nennen? Kannst nicht einfach, wenn du sagst, wir rebooten lass doch den Ballast weg, nennen sie anders. Weil für mich kommt mit X-Files so eine gewisse Erwartungshaltung ran, dass auf jeden Fall da irgendwie mal, weiß ich nicht, Mulder und oder Scully durchs Bild laufen.
Ja, das müsste
wenn nicht, dann bin ich enttäuscht, weißt du?
Ja.
So.
Ja. Yep, yep, yep.
Das meine ich. Aber wenn du das nicht willst, wenn du sagst, nein, wir rebooten hart, sage ich mal, ich weiß nicht, ob sie sich dann damit einen Gefallen tun.
Naja, gut, du hast halt das CI, ne? Also quasi die Verpackung hast du dann schon und das ist ja eine gewisse Credibility, aber gleichzeitig natürlich
ja,
auch
aber die
Last,
kommt ja mit dieser, das kommt mit dieser Erwartungshaltung.
Ja, aber sonst wäre es ja nur irgendeine Mystery-Serie, Alex.
Ja, Ja.
Irgendeiner.
Aber verstehst auch, was ich meine.
Ich verstehe, was du meinst.
Es kommt mit so viel Ballast, den man sich dann da auflastet mit diesem Franchise-Namen von so einer absoluten Kultserie, die ja quasi die 90er transzendiert hat in die Popkultur.
Oh, Wahnsinn, was du hier für Fremdhörer wieder raushaust.
Ja, aber ich brauche jetzt auch, ich muss erstmal einen Schaum vom Mund verstehen.
Ich sehe schon, ja, mach das mal wieder sauber. Aber ja, bin ich d'accord. Kult. Hab nicht alles gesehen, gerade was die Filme angeht, aber wäre auch hier interessiert, wie es letzten Endes jetzt quasi, wie sie es machen wollen würden.
Ja. Richtig. Ja. Wer die Blu-ray Box Collector's Edition gekauft hat, sagt was? Was?
Ja. Dankeschön.
Ja.
Ich werde einfach mal, wie ich es gerade eben schon gemacht habe, einfach mal noch weiterleiten und meinen Fuß jetzt in die Trailertür knallen. Und da haben wir was mitgebracht, das gefällt dem Alex, glaube ich, auch ganz gut, denn es gibt was Neues mit Rachel Weisz und da spielt sie nicht nur quasi einmal mit, sondern in einer Doppelrolle direkt sich zweimal. Sag uns doch mal was dazu, Alex, wenn du kannst. Oder ist wieder der Schaum vom Mund?
Schon wieder neuer Schaum, weil was gibt's denn besser als, wir haben da mal eine Serie mit Rachel Weisz. Ja, nein, wir haben eine Serie, wo sie zwei verschiedene Leute spielt. Okay.
Oder tun sie zwei verschiedene Leute spielen? Oh.
Oh, keine Ahnung, aber wir hatten das schon mal bei Konstantin, wo sie auch einen Zwilling hatte und auch das war schon so ein, oh mein Gott, schon wieder Schaum vom Mund. Super, super, super. The Dead Ringers übrigens, Amazon Prime Serie. Super schräger Trailer.
Ja, fand ich auch.
Wow, war der Gaga. Aber sehr, sehr interessant.
Was ist es? Mystery Thriller?
Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich weiß noch nicht genau, worum es geht. Sie scheinen irgendwie Ärzte zu sein, die so ein bisschen in Genforschung und Cloning sich versuchen, da irgendwie relativ weit
oder
kommen.
Oder vielleicht schon mal versucht haben.
Ja, also keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall super, super, super Gaga. Und scheint da auch relativ viel in diese Zwillingsdynamik da rein zu buttern, was den Plot betrifft.
Ja.
Ansonsten weiß ich nicht. Also es sah hochwertig gemacht aus. Es sah schräg aus. Ich weiß es nicht. Ich fand es einfach nur interessant, dass Rachel Weisz halt sich zweimal spielt, weil da waren einige Szenen dabei, wo ich mir dachte, boah, das war schon vermutlich minimal aufwendig im Editing, weil ich jetzt so gar nicht so ad hoc, wie ihr das eigentlich gemacht habt gerade.
Das ist auch jedes Mal, was ich mir denke. Ich glaube auch immer, also ganz fest daran, dass sein Pain in the Ass ist, zu drehen. Ich meine, hier spielt sie sich zweimal. Ich denke immer noch, und jetzt schmeiße ich ihren Namen nochmal in die Runde wie letzte Woche, Noomi Rapace, die sich in What About Monday 7-mal gespielt hat und sie war oft wirklich parallel in 7 verschiedenen Charakteren gleichzeitig im Bild zu sehen. Was für ein Pain in the Ass, was Kostüm und Haare und Make-up angeht. Aber ja, vielleicht lohnt es der Aufwand. Amazon Prime, 21. April, da kommt The Dead Ringers heraus als Serie.
Gar nicht mal mehr so lange hin, Serie.
Okay, lassen wir mal so stehen. Ab 21. April. Ab 27. April, kurz danach, kommt Love and Death zu HBO Max. Nicht zu verwechseln mit Love, Death and Robots, sondern Film mit Elizabeth Olsen und Jesse Plemons zum Beispiel.
Okay. Um das einmal jetzt auf die Reihe zu kriegen.
Mhm.
The Dead Ringers ist eine Serie.
Ja.
6 Episoden.
Ja.
Ja. Okay. Alle 6 Episoden direkt am 21. April verfügbar.
Mhm.
Jetzt reden wir über
Love and Death.
Love and Death.
Ich sag nicht, dass es auch eine Serie ist.
Doch, ist auch eine Serie. Eine Serie. Startet zumindest auf HBO mit, ich glaube, 3 Episoden und wird dann quasi über einen Monat laufen, wenn die verbleibenden, ich glaube, 4 oder 5 Episoden nachgelegt werden.
Okay.
Sorry, vielleicht müssen wir uns tatsächlich jetzt hier permanenten Vermerk machen, damit Ronny nicht so ins Fettnäpfchen tritt.
Das ist, also du kannst es doch halt von Trailern nicht mehr auseinanderhalten teilweise, oder?
Das ist doch aber wieder mal so ein kleiner Ritterschlag für das Serienniveau.
Das stimmt allerdings.
Konstant eigentlich halten gefühlt.
Ja, das ist krass. Das ist krass.
Ich fand hier bei Love and Death, ich hab'n reingepackt, weil ich harter Fanboy von Big Little Lies bin und war. Ich habe auch The Undoing gesehen, das war gut, aber da war vielleicht meine Erwartungshaltung zu hoch. Big Little Lies, gerade die erste Staffel, gibt's wenig, was da drüber geht in Serienform.
Okay.
Außer Barry vielleicht, aber
5 von 5 Sternen.
Die bekäme, glaube ich, die erste Staffel Big Little Lies auch. Ist aber halt eine ganz andere Baustelle. So, und dir ist das gleiche Kreativteam dahinter und ich fand das Cast tatsächlich um Elizabeth Olsen und Jesse Plemons geil, vor allem, weil du dich ja dazu sogar spoilern kannst, denn das basiert auf wahren Begebenheiten.
Ja, und da dachte ich, nein, mache ich jetzt nicht. Ich gucke nicht, was da für eine wahre Begebenheit dahinter steckt und war vom Trailer Ich weiß nicht, ich stehe ja nicht auf
Gone,
so.
Baby Gone.
Ja, ich stehe ja nicht auf so hier Crime, True Crime Zeug.
Ja, erzähl mir mehr. Ja, ich bin dabei. Bitte.
Aber das sah natürlich mit dieser Mystery-Note schon ein bisschen geil aus. Jetzt ist es halt wieder eine Serie. Du hast gesagt, 3 und nochmal 4 Folgen. Weiß ich nicht, ob ich das durchstehen würde. Ein Film hätte mir vielleicht besser gefallen.
Oh, good God, ey. Was waren die Zeiten damals mit diesen 24 Episoden Lost und du meckerst hier über 7 oder 8 Folgen oder bei The Dead Ringer 6?
Hör mal. Das würden jetzt andere auch sagen, Film ist mir zu lang und dann binden sie trotzdem irgendwie am Wochenende 20 Folgen durch. Ich bin eher so, Film ist für mich so kapitelmäßig. Setz mich abends hin, ich dive da voll rein und dann mache ich aber auch das Buch danach zu und kann mit dem Film
abschließen. Dive voll rein in das dreieinhalbstündige James Cameron Wasser.
Zum Beispiel.
No problemo.
Ja, und danach gehe ich raus und kann das für mich abschließen. Am nächsten Abend bin ich in einer komplett anderen Welt. That's my style.
Okay, ich fand es da super aus. Genau meine Baustelle, Kreativteam von Big Little Lies. Say no more. 27. April, HBO Max. Und ich hoffe, relativ zeitnah dann wegen mir auf Sky oder was auch immer ich tun muss, um das zu sehen. Fand auch die Epoche geil eingefangen, so was Art Design, Kostüm und so weiter betrifft.
Ja, also gut sah es aus, auf jeden Fall. Ja.
Ein paar Szenen haben mich direkt erinnert an, wie hieß er? Hatten wir zuletzt in der Review mit...
Oh, spannend. Gib mir mehr Futter.
Du hast ihn nicht so gut gefallen. Die hat doch nicht so gut gefallen. Mir auch nicht. Schneid den großen Struggle vielleicht einfach raus. Oh mein Gott.
Soll ich kurz zum nächsten Film gehen? Dann kannst du ja im Hintergrund googeln.
Blenke komplett gerade. Das kann doch nicht wahr sein. Ist auch egal.
Lass weg, wir gehen einfach zum nächsten.
Skip's weg.
Ähnliche Baustelle, vielleicht audiovisuell? Nein, überhaupt gar nicht. Und zwar reden wir vom neuen Pixar-Film, der da heißt Elemental. Kommt ab 16. Juni, zumindest USA-Release, in die Kinos. Und Pixar ist natürlich, hat auch immer irgendwie ein Stein im Brett bei Alex. Was sagst du zu dem Trailer?
Ich muss gestehen, harmlos. Ein bisschen on the nose von der Message.
Surprise,
aber
ja.
Als so ein bisschen die Welt skizzieren im Trailer, so die ersten Szenen mit, die ganzen Elemente leben zusammen, aber in getrennten Vierteln und so. Und wie sie die porträtieren, muss ich gestehen, saß ich mit meiner besseren Hälfte auf dem Sofa und wir waren so ein war cute, hat mich direkt gecatcht. Finde die Idee trotzdem eigentlich ganz, ganz süß. Und audiovisuell, muss ich sagen, haben sie sich gesagt, weißt du, was wir mal probieren? Liquids und Fluids und Qualm und alles, was so die Simulationskiste hergibt, weil warum nicht? Ne? Ich fand es sah ganz nett aus.
Ja, ich fand es auch ein bisschen harmlos, aber es versteckt sich wahrscheinlich so ein bisschen so Gesellschaftskritik auch in dem Film.
Also ich finde, die versteckt sich gar nicht.
Ich meine jetzt gut verpackt, ne, dass du es auch Kindern zeigen kannst. So möchte ich es halt nochmal umformulieren. Ja, ein bisschen lüge ich ja immer, wenn ich sage, die Pixar-Filme haben mich in den letzten Jahren verloren, denn ich glaube, vor 2 Jahren war Soul auf Platz 1 oder 2 meiner Top 10, wo der rauskam.
Wie war das? Keine Kinoauswertung für Soul, ne?
Ja, ich glaube 2010, das war ja gerade das Corona-Jahr, deswegen kam ja alles dann auf Disney 2010? Plus rausgeschmissen. Was hab ich? 2020? Du, time flies.
Genau, deswegen die neue Serie Elemental von Pixar.
All over the place, totally lost, ja. Nee, 16. Juni, ja, wenn er auf Disney Plus rauskommt, dann schiebe ich den wahrscheinlich mal rein, aber wäre jetzt für mich nichts, wo ich sage, da muss ich unbedingt ins Kino rennen.
Bin ich komplett bei dir, zu sagen, weiß ich nicht, ob ich ins Kino muss, aber im Streaming auf jeden Fall. Und ich meine, geguckt zu haben, es gibt noch keinen, glaube ich, Kinostarttermin, so einen richtig festen, außer zu sagen, gut, 16. Juni ist ein Freitag, dann ist es vielleicht der 15. in Deutschland, der Donnerstag.
Das kann gut möglich sein. Hast du dich aber jetzt auch weit aus dem Fenster gelehnt, ne? Vielleicht kann ich das ja hier gleich nochmal in irgendeiner
Ich, der
Art
bis 13 kann, ne? Schwierig. Ja, da kommen wir full circle heute, die Episode.
Komm, ich kann es für dich hier nochmal nachschmeißen, wie du mich gerade bei den Serien quasi schon berichtigt hast. Ja, 15. Juni ist der offizielle Starttermin in Deutschland.
Du hast mich aber nicht berichtigt, du hast mich ja nur bestätigt, aber hey.
Das war doch gerade eine Vermutung. Das war doch gerade eine Vermutung von dir,
Noah. Das ist doch erstmal egal, aber Recht hatte ich doch trotzdem. Und deswegen kommen wir jetzt einfach, lassen wir das stehen. Alex hatte Recht und letzte Trailer-Thema mitgebracht haben.
Okay.
Spielfilm-Trailer, by the way.
Und dieser Film kommt auch am 15. Juni in die deutschen Kinos, weil er auch am 16. Juni in den USA veröffentlicht wird.
Bam.
Und wir reden über Asteroid City, dem neuesten Film von Wes Anderson. Und wer den Trailer
was weiter
sieht,
zu sagen? Nö, eigentlich nicht wirklich. Oder cutie Musik.
Anderson, der Trailer, den man sich vorstellen kann, oder?
So gut. Was soll ich sagen? Also, ich kann den auch stumm gucken, ja. Und du kannst direkt, du brauchst genau den ersten Frame und weißt, neuer Wes Anderson, stark.
Wes Anderson-Film, ich weiß nicht, ob seine Machart und sein Stil sich irgendwann so ein bisschen.
Irgendwie abnutzt, oder was?
Ob sich das abnutzt, weil alleine im Trailer waren 5, 6 von diesen planimetrischen Kamerafahrten. Ja. Wir hatten es auch schon mal im Detail, glaube ich, besprochen, was sein Look so ein bisschen ausmacht. Hier natürlich jetzt noch auf die Spitze getrieben, diesem Color Grading, wo, glaube ich, das Ziel war, keinerlei Kontrast mehr in diesen Film zu belassen.
Kein Kontrast, kein Schatten.
Also es sieht ja wirklich so, so künstlich aus. Aber ja, das
ist. Aber wieder Widescreen, das gefällt mir gut.
Mhm. Also, kein 4:3 oder ähnliches, Schubidu,
genau,
meinst du?
Ja. Genau. Und ja, gut, über das Cast brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr groß sprechen, weil.
Riesige Baustelle wieder, ja. Tom Hanks diesmal aber dabei.
Tom Hanks, ansonsten die üblichen Verdächtigen, hätte ich gesagt.
Ja, unter anderem Edward Norton, ne? Der darf ja nicht fehlen. Jason Schwartzman, unter anderem Adrian Brody, taucht auch nochmal irgendwo auf.
Meine Güte, pass auf, das Cast ist so groß, ja. Scarlett auch in Brian Cranston. Ich habe die teilweise gefühlt gar nicht im Trailer gesehen, alle.
Ja, Margot Robbie, die stand da irgendwo, die ist mir gerade gar nicht aufgefallen im Trailer.
Ja, übel krass. Was ich halt spannend finde, ist, was er sich für ein Thema annimmt, ne?
Wie im Intro angerissen, Katastrophenfilm. Kann man das jetzt sagen?
In einem Alien-Invasion, wie
Wes
auch immer.
Anderson-Kostüm. Ja. Also das wird mein neuer Ansatz. Weil ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte über seinen letzten Film, The French Dispatch, geredet. Hattest du den nochmal mitgebracht, wie du ihn fandest?
Ich habe den in meinen Top 10.
Der war da nicht weit unten, oben.
Er war in meinen Top 10, das ist doch...
Weil da habe ich mich ein bisschen schwer getan mit seinem letzten Film. Der war mir einfach ein bisschen, also von seinem Stil, ja, aber dann war der so schnell erzählt. So viel auch auf Französisch, wo ich dachte, oh, ich fühle mich gerade ein bisschen gechasst einfach hier durch diesen Film.
Nee, es war auf jeden Fall viel. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich einen Notizblock parat haben muss. Aber als ich den einmal so mich ein bisschen eingegroovt hatte, bin ich mit dem Pacing so halbwegs zurechtgekommen und fühlte mich gut unterhalten durch diese, ich sag mal, in sich geschlossene Handlungen, die dann aber zu so einem großen Ganzen zusammenführen. Ich fand das ganz, ganz charmant. Und ja, ich gebe dir recht, audiovisuell ist bestimmt die Hälfte des Films einfach über meinen Kopf drüber gegangen. Ich müsste noch zweimal gucken, um das alles wertschätzen zu können. Und ich gehe davon aus, dass Asteroid City da keine Ausnahme sein wird.
Erinnert mich eher noch vom Look and Feel an Moonrise Kingdom. Die Story ist so ein bisschen Sci-Fi, so ein bisschen wie bei Isle of Dogs, was er ja auch gemacht hat. 2018 kam der, glaube ich, damals in die Kinos.
Moonrise Kingdom übrigens mein Favorite.
Ja, würde ich auch von Wes Anderson sagen. Ja, würde ich mitgehen. Und ja, es ist ein super krasser Story-Kicker mit so einem Asteroiden, der in irgendein abgelegenes Wüstenstädtchen fällt in den USA. Und dann passiert natürlich ganz viel. Aber im Endeffekt wird es natürlich so um zwischenmenschliche Beziehungen und irgendeine kleine Liebesbeziehung gehen. Davon können wir mal ausgehen, die sich innerhalb dieses Konglomerats da bewegt und auserzählt wird.
Aber ich glaube, es bleibt dabei, ne? Wenn du was mit einem Wes Anderson-Film anfangen kannst, dann kannst du vermutlich mit allen so einigermaßen was anfangen und auch da wird sich Asteroid City, glaube ich, einreihen und da ich das kann, denke ich, freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch, vielleicht wie bei French Dispatch gehe ich auch da wieder ins Kino, weil wie gesagt, der spricht mich, also French Dispatch hat mich ja auch angesprochen, aber das Ergebnis im Kino war dann gefühlt ein bisschen was anderes.
Muss ja auch nicht alles Top-10-Material sein.
Nee, war es ja bei mir dann auch nicht, aber hier bin ich mal gespannt. Das ist so viel dazu, mehr kann ich gar nicht sagen. Wes Anderson, wenn ihr die Filme mögt, dann...
War aber diese Woche tatsächlich so mein kleines Trailer-Highlight, habe ich mich einfach drüber gefreut.
Ja.
Gar nicht gerechnet, gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ja irgendwie schon so weit ist.
Ich hatte es noch so leicht im Hinterkopf, dachte Asteroid City, guckst du mal rein und dann Wes Anderson, stimmt, da kommt ja auch was Neues.
Sehr, sehr cool.
Ja, und Alex, da sind wir gerade vom Weltuntergang quasi zu einem anderen, vielleicht Halbweltuntergang, gependelt von vorne bis hinten und da hat sich aber das Stimmungsbild und der visuelle Eindruck, glaube ich, nochmal komplett gewandelt vom düster, bedrohlich zu bunt, augenwischereimäßig. Und damit sind wir am Ende der Sendung, Alex.
Das ist korrekt. Und dann bleibt mir nur, mich zu bedanken. Ich fand unseren gar nicht mal so ruckzuckigen Deep Dive in The Last of Us Staffel 1 richtig, richtig cool. Das hat mega Spaß gemacht.
Wie immer, Alex.
Konnte mir vielleicht so einigermaßen kohärent von der Seele reden, womit ich gestruggelt habe.
Wieder eine Therapiestunde eingespart, Alex.
Korrekt. Und ansonsten waren wir ja wieder einigermaßen d'accord, was das Rating betrifft. Und ja, nächste Woche dann vielleicht wieder Dienst nach Vorschrift, ein oder zwei Ruckzuck-Reviews, die wir dann auch ein bisschen ruckizuckiger durchgehen. Ja, und ansonsten vielen Dank für die restliche Sendung. Es war mir ein Fest.
Ich möchte noch kurz erwähnen, ne? Vielleicht gibt es ja noch andere, die andere Meinung da draußen zu The Last of Us haben. Genau. Also wie immer natürlich noch der kurze Teaser, redet in Kontakt mit uns über unsere sozialen Medien. Über unsere sozialen Medien, nee, über die Konten, die wir da haben, also Instagram, Twitter und oder Facebook. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Und benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Irgendwann kommt noch das ASMR-Special. Gerne eine iTunes-Bewertung und einen Daumen nach oben beziehungsweise ein Herzchen bei Spotify geben. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und jetzt können wir wirklich, glaube ich, den Sack zu
machen. Like, comment, subscribe. Bye-bye.
Standard, wie immer. Macht's gut, bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.